Da erkannte Arjuna, der mitten zwischen den Heeren beider Parteien stand, seine Väter, Großväter, Lehrer, Onkel mütterlicherseits, Brüder, Söhne, Enkel, Freunde und auch seine Schwiegerväter und seine Gönner. Erläuterung. Auf dem Schlachtfeld sah Arjuna alle möglichen Verwandten. Er erkannte Persönlichkeiten wie Bhurishrava, die Altersgenossen seines Vaters waren, sowie seine Großväter Bhishma und Somadatta, Lehrer wie Dronacharya und Kripacharya, Onkel mütterlicherseits wie Shalya und Shakuni, Brüder wie Duryodhana, Söhne wie Lakshman, Freunde wie Ashwatthama, Gönner wie Kritavarm und so weiter. Ebenso konnte er in den Heeren viele seiner Freunde erkennen. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simada Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Devam Gauravani Prachadine Nivase Sasunyavari Paskatyadi Satadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Arjuna sah sich in der Situation, dass er trotz seiner familiären Anhaftung von Krishna gebeten wurde, zu kämpfen gegen... Sorry, das war nicht beabsichtigt. Er sah sich also genötigt, durch die Situation, in der er war, gegen seine Familie zu, seine Bekannten zu kämpfen. In diesem Kreis ist uns all die Situation, was dahin geführt hat, vollends bewusst und deswegen setze ich das jetzt bei allen voraus. Fakt, de facto, blieb nach einer Reihe von sehr unangenehmen politischen Entwicklungen übrig, dass Arjuna auf dem Schlachtfeld seinen engsten Bekannten und Verwandten gegenüberstand, und zwar als Gegner. Es war auch bekannt, dass Arjuna, dass auf dem die Führung der Streitmächte von den Pandavas ruhte. Er war der machtvollste Krieger im Heer der Pandavas und ihr Oberbefehlshaber. Er würde also direkt seine Verwandten töten. Entweder direkt, entweder unmittelbar, indem er ihm in einem persönlichen Duell gegenüberstand, oder durch seine Anordnung, wie er die Schlachtreihen lenkte und wie er die Formation benutzte, welche Schlüsselformation er benutzte, um die Formation der Feinde aufzubrechen und so weiter und so fort. Arjuna war angehaftet und wollte nicht kämpfen. Er hatte einen nervösen Zusammenbruch, so kann man es eigentlich nur sagen. Er zitterte. Das tut man, wenn man die Nerven überbelastet sind. Er weinte, seine Hände wurden schwitzig und der Gandhi-Vabo entschlüpfte ihm. Also er war am Boden. Krishna gebrauchte dann einige Argumente, weshalb er kämpfen sollte. Unter den Argumenten, die er gab, ist ein Argument, was wir heute ein bisschen interessant behandeln möchten, so ein bisschen neumodisch oder neuzeitlich. Es ist das Argument, was im 13. Kapitel angesprochen wird. Ich darf euch den Sanskrit-Text mal vorlesen, dass ihr wisst, worum es geht, also damit wir den, und dann den Text. Chetra Gyan Chabimang Vidi Sarva Chetreshu Bharata Chetra Chetagya Yogyanam Yattach Gyanam Matam Mama. Matam Mama heißt meine Meinung. Krishna wird jetzt seine Meinung sagen. O Nachkomme Bharatas, du solltest verstehen, dass ich ebenfalls der Kenner in allen Körpern bin, und den Körper und seinen Besitzer zu kennen, wird als Wissen bezeichnet. Das ist meine Ansicht. Krishna macht hier einen Unterschied zwischen dem Körper, den er als Feld der Aktivitäten bezeichnet, und den Besitzer des Körpers. Krishna beschreibt das Feld der Aktivitäten wie folgt. Die Seiten sind hier. Die fünf großen Elemente, das falsche Ego, die Intelligenz, das Unmanifestierte, die zehn Sinne, der Geist, die fünf Sinnesobjekte, Verlangen, Hass, Glück, Leid, die Gesamtheit, die Lebenssymptome und die Überzeugung. All dies wird zusammengenommen als das Tätigkeitsfeld und seine Wechselwirkung bezeichnet. Um die weniger Philosophischen unter uns noch einmal, um denen das nahe zu bringen, was immer geschieht, sagt Krishna hier, was immer wir erfahren, was immer wir sehen, was immer wir tun, findet statt oder lässt sich als erklären als eine Wechselwirkung zwischen den Elementen, dem falschen Ego, der Intelligenz, dem Unmanifestierten, den zehn Sinnen, dem Geist, die fünf Sinnesobjekte, Verlangen, Hass, Glück, Leid und so weiter und so fort. Das muss man mal lesen. Das ist ein Kapitel, was man wirklich studieren muss. Das war im Vers 6 bis 7 im 13. Kapitel. Und dann überspringe ich mal jetzt einige Dinge und komme zu einer interessanten Schlussfolgerung, zu der Krishna kommt. O Oberhaupt der Bharatas, sagt er im 27. Vers des gleichen Kapitels, wisse, dass alles, was du existieren siehst, ob beweglich oder unbeweglich, nur die Verbindung des Tätigkeitsfeldes mit dem Kenner des Feldes ist. Und dann erklärt Krishna in einem anderen aufsehenerregenden Vers des 13. Kapitels, Vers 30, wer sieht, dass alle Tätigkeiten vom Körper ausgeführt werden, das ist ja das Tätigkeitsfeld der Seele, der von der materiellen Natur geschaffen wurde und sieht, dass er selbst nichts tut, sieht wirklich. Mit anderen Worten, Sri Krishna macht den Unterschied nochmal klar zwischen der transzendentalen Seele und dem materiellen Körper, Mahadev, und den Tätigkeiten, die im materiellen Körper oder vom materiellen Körper ausgeführt werden und die dann darin stattfinden. Nun, dieses soll als Vorwort genommen werden für interessante Neuentwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Hier habe ich einen weitaus qualifizierteren Zuhörer, Malavendra Puri. Ich möchte jetzt ihn hier um seine Blessings bitten, seine Segnung bitten, damit ich keine Fehler mache. Aber ich werde das auf einer sehr populärwissenschaftlichen Ebene halten, wo, glaube ich, selbst ein wissenschaftlich nicht belasteter keine Fehler machen kann. Wie ihr vielleicht wisst, geht es Wissenschaftlern darum, dass Chetra das Tätigkeitsfeld der Seele oder den Körper und den Mind nachzubauen. Es gibt einen wissenschaftlichen Traum, den Traum vom Computer, Herr Jones. Man programmiert die Verhaltensweisen und Reaktionen eines Mannes, den man ein ganzes Leben lang beobachtet, in einen Computer ein. Diesen Computer, dieses Programm, was jeder tut, was jeder drin hat sozusagen, kann denn, nachdem Mr. Jones gestorben ist, der richtige Mr. Jones, verbunden werden mit einer Maschine. Man kann die sehr adrett herstellen. Ihr wisst es, in Barry Rodan-Heften und so sieht man schon rassig schöne Menschen, die im Grunde genommen nur Maschinen sind. Nicht? Man kann ja die Haut, es gibt da jetzt gute Synthetik, die das nachahmen kann. Man kann das irgendwie so aufrechterhalten, dass der... Ja, bei bestimmten privaten Einzelheiten ist es noch schwierig zu sehen, dass es keine Maschine ist, aber dass er nur eine Maschine ist, aber man kann da fast alles blöffen. So, wir haben also, es ist noch alles ein wissenschaftlicher Traum, weil es noch nicht genau möglich ist, aber wir haben die Hoffnung, so sagen diese Wissenschaftler uns, dass wir bald den Mr. Jones nachahmen kann. Denn diese Maschine wird sich genauso verhalten wie Heinz Jones in der Wirklichkeit. Das ist möglich. Schauen wir uns zum Beispiel so Menschen an wie Rio. Als Beispiel. Wie er jetzt sitzt, wie er den Kopf bewegt hat eben. Heute Abend wird er wahrscheinlich ein Stückchen Prasadam noch aufnehmen. Dann wird er nach Hause gehen. Dort wird er seinen alten Gewohnheiten nachgehen, manches versuchen zu überwinden, wird noch durch ein paar jetzt Studio-Zeitschriften durchblättern, um ein Studio zu machen. Man kann all das, was er tut, programmatisch erfassen. Das sind Bewegungen, die in Raum und Zeit stattfinden, die lassen sich einfach feststellen. Wir können, auch wenn er so Rios falsches Ego zum Beispiel, was fast nicht mehr da ist, aber noch ein bisschen da ist, wir können das irgendwie umreißen. Wie reagiert er, wenn er stark beleidigt wird? Nicht zum Beispiel, was für Symptome werden in den Muskeln? Wie wird er sich zur Wehr setzen? Wie antwortet sein Verteidigungsmechanismus? Was für Schimpfwörter liegen ihm? Und so weiter und so fort, die er dann benutzt. Also, kurz gesagt, wir können all das erfassen, was dieser Mensch tut. Wenn jetzt Rio stirbt, was ja auch vorkommt im Leben, dann kann Rio, dann haben wir das Programm auf ein paar Chips und dann ist dann diese Person der gleiche Rio. Wird sich genauso verhalten. Exakt. Er wird uns die Hand schütteln. Sein Handdruck ist genauso abgemessen wie der Handdruck von dem richtigen Rio. Manchmal, man kann es auch so programmieren, ist er ein bisschen stärker drauf. Er ist ein bisschen kräftiger. An einem Tag wird er ein bisschen stärker drücken als an dem anderen Tag. Er ist auch nicht perfekt, dieser computerisierte Rio. Er macht manchmal Fehler. Wie der echte Rio auch, ehrt sich im Preis oder lässt sich das falsche Mikrofon geben, obwohl man könnte ihn perfekt programmieren. Haben wir da einen identischen Rio? Ich meine, das ist sicherlich die Synthese, der Körper sieht sicherlich ein bisschen anders aus, aber die, sagen wir mal, ist die Intelligenz von Rio da, die ja die Ursache von all den Tätigkeiten ist? Das ist jetzt eine Frage, wo wir ein bisschen horchen wollen in die Zuhörerschaft. Uwe.
Nein. Er kann sich nicht verändern.
Doch, da muss ich dir widersprechen. Da weißt du nicht, was die Kamera. Ich ändere mich jetzt. Ich bin nicht mehr Satchinanda Swami. Ich bin ein materialistischer Wissenschaftler jetzt für eine gewisse Zeit. Ich müsste eigentlich mich hier runtersetzen von dem Sitz, aber der Einfachheit halber bleiben wir mal hier. Da wissen sie nicht, was möglich ist. Marvin Minsky sagte, schon bald wird es uns gelingen, und das sagte er vor 5 Jahren, einen Computer zu schaffen, der sich weiterentwickeln kann, seinen Wissensstand weiterentwickeln kann, und bald das überdurchschnittliche Intelligenz besitzt, sodass wir Menschen froh sein können, dass er uns noch als ein Schoßhündchen hält. Nicht? Das brauchen wir aber nicht so zu programmieren bei Rio, weil es nicht wahrscheinlich ist, dass Rio ein absolutes Genie im materiellen Bereich wird, sondern mehr im spirituellen Bereich. Also doch, der kann sich weiterentwickeln, der kann lernen, sich mehr Zeitschriften zu lesen. Es geht uns hier um die Intelligenz. Ist die Intelligenz da? Diese von dem Computer Rio. Interessante Frage. Wir können sie ja, ich würde die Frage einfach so mal im Raum gestellt lassen. Wir kommen darauf zurück. Ich wollte jetzt nur, weil es meine Eigenart ist, zu versuchen, ein Thema ein bisschen heftig zu umreißen, hier jetzt zu machen. Ich möchte euch von einem Programm erzählen, was inzwischen entwickelt worden ist auf einem Computer. Man kann in dem Computer eine simulierte Welt erzeugen. Zum Beispiel die Szene, da geht ein Auto und fährt über eine Brücke, und diese Brücke hat einen zusammen, die bricht dann plötzlich zusammen. Du kannst dieses Auto von außen steuern, wie es, dass sie über die Brücke fährt, wie es bei einfachen Videospielen schon geht. Das kann man sich für 1,50 Mark, glaube ich, oder wie viel kostet das, Raymond, so ein Spiel?
Eine
Mark. Eine Mark nur. Ja. Kann man das machen. So, da gibt es, man kann jetzt in diesem Spiel, in diesem Computerspiel, das auch in diesem sehr großen Computer, was auch dreidimensional ist, das einprogrammiert, dass die Brücke plötzlich einstürzt. Und das Auto, in dem du sitzt, wird versucht von dir noch am der Klippe vorbeizusteuern. Du kriegst aber, du kannst nicht mehr so schnell bremsen und rums, das Auto fällt runter und zerschellt. Ist das jetzt ist der Tod, den man da erfährt, identisch mit Tod? Ist das Unglück, was da erfährt, die anderen Autos erfahren, identisch mit dem Unglück, was in der wirklichen Welt geschieht? Ein gewisser Herr Toffoli argumentiert ja. Denn was dort geschieht, sind nichts anderes, als was in der Wirklichkeit geschieht. Wenn in der Wirklichkeit eine Brücke zusammenbricht, dann geht es da um feinste Teilchen, die in Unordnung geraten. Seht, die materielle Wirklichkeit setzt sich in Wirklichkeit zusammen aus den winzig kleinsten Teilchen, subatomaren Teilchen, die in unterschiedlichen Frequenzen schwingen. Sofort. Dieser Tisch zum Beispiel ist gar nicht so solide, wie er für unsere Sinne erscheint, so festgebaut. Es sind kleinste Teilchen, die schwingen. Diese Teilchen sind auch hier in dem Sitz, in meinem Körper, in der Trommel. Auf dieser subatomaren Ebene besteht zwischen mir und Gauravani überhaupt kein Unterschied. Nicht? Sind verschiedene Teile, das kann man so sagen. So, wenn hier irgendetwas, alles was geschieht in dieser Welt, lässt sich beschreiben als das Organisieren dieser winzig kleinen Teilchen. Ist klar, oder? So, das Gleiche passiert ja im Fernseher, in dem dreidimensionalen Raum. Wenn da die Brücke zusammenbricht, gehen die kleinen Teilchen auseinander. Damit wäre es doch genau das Gleiche. Und versteht ihr das Argument? Der Fernsehschirm und was da drauf passiert nach dem Programm, ist nichts anderes als das, was in dieser physischen Wirklichkeit passiert. In der physischen Wirklichkeit laufen die Ereignisse nach bestimmten Naturgesetzen ab. Diese Gesetze kannst du aber in den Fernsehcomputer einprogrammieren, sodass in dieser simulierten Welt alles genauso läuft wie in der wirklichen Welt. Plötzlich taucht vielleicht in meiner simulierten Welt, sagen wir dieser Brücke, ein Wind auf. Und dieser Wind wird dargestellt in dem Computerprogramm. Das läuft nach organisierten Dingen ab. Der Wind trifft auf die Brücke. Der Druck wird stärker. Und das gibt einen Knack und es gibt einen Bruch. Und es bricht zusammen. Damit haben wir genau das Gleiche, was in der physischen Wirklichkeit geschieht. Und die Leute, die abstürzen, es ist genau das Gleiche. Sie fallen ins Wasser hinein, sie ertrinken, genau wie hier auch, wo ein Mensch reinfällt, das Wasser dringt ein in die Lunge, hustet erstmal, kämpft verzweifelt, dann geht ihm Brückenträger auf den Kopf und dann ist alles aus. Aber alles simulieren. Wir leben in einem kosmischen Fernsehapparat, Prabhus. Alles läuft nach dem Programm der Mathe und Natur ab. Wir sind völlig unfrei. Wie gefällt euch das? Nun kommt die Fragerunde wieder auf euch zu. Was sagt ihr dazu? Herr Dr. Das, Sie sind ein Ingenieur, bewandert im Leben. Was sagen Sie zu dieser Wahrnehmung? Ist tatsächlich alles, was in Ihrem Leben geschieht, identisch mit dem, was in einem computerisierten Programm geschieht?
Ja, nein. Ja. Ein Computer gibt nur das, die Intelligenz, die in den Computer reingefuttert habe. Ja. Ich kann das nur wiederholen. Vorgänge, die wiederholbar sind, oder die Vorgänge, die genau kalkulierbar sind, die kann Computer, das heißt die Intelligenz, ist beschränkt.
Ja.
So. Ja. Aber auch wenn die Brücke zusammenbricht, das ist auch kein Zufall oder auch keine Accident, das ist auch in materieller Welt Action and Reaction with Neutron. Die Brücke war das Spröde geworden oder die Schwingung oder irgendwie, die musste nach einem bestimmten Zeitraum kaputt gehen. Das war der Karma, wenn die Brücke eingebaut wurde, die musste mal scheitern.
Ja.
Ja?
Ja.
Und deswegen ist es ein Zufall, war das nicht.
War es nicht. Gut. Schön, Herr Dr. Das hat zwei philosophische Äußerungen gemacht. Ich darf jetzt, die sollen im Raum stehen bleiben. Wir kommen später auf die zurück. Danke sehr. Let us hear from our Mother Vendrapuri. You know everything. Er kennt das, er hat an diesen Gedanken mitgearbeitet. Möchte einer noch, Rio, bitte.
Ja, ein Punkt ist noch, dass in dieser richtigen materiellen Welt, da gibt es immer noch Personen, die auch mit ihren Wünschen die Welt in gewisser Weise formen.
Ja, aber das kann ich einprogrammieren.
Ja, bloß die Wünsche und Gefühle kann man keinem Computerwesen einprogrammieren, also bestimmte Ablehnungen.
Sieh mal, ja, ist ein interessanter Punkt. Also ich will hier versuchen, die Wissenschaftler zu verteidigen. Ein Mensch, der Wünsche hat, verhält sich ja auf eine bestimmte Art und Weise. Du hast beispielsweise vielleicht den Wunsch, nachher noch ein Simply Wonderful zu essen. Nicht? Und wärst somit dann zur Küche gehen und den Simply Wonderful irgendwie durch faire oder durch unfaire Mittel versuchen zu kriegen. Nicht? Da, so, das kann man einprogrammieren. Der computerisierte Rio kann aufstehen und sich dann mit fairen oder unfairen Mitteln ein Simply organisieren. Er hat den starken Wunsch, den Simply zu essen.
Diese Wünsche oder überhaupt alles, was auf der feinstofflichen Ebene so ein bisschen abgeht, das, diese Gefühle, das können die diesen Wesen nicht eingehen.
Du, der nicht weint so auch, wenn er seine computerisierte Frau Valentina verloren hat. Der weint, das kann man machen. Geht kurz zum Auffüllen vorher vielleicht hin, holt sich die entsprechende Kontrollwasser, nicht, und dann geht das. Ja,
Uwe. Und der Grund, warum es gut fehlt. Das heißt, der Anlass, sagen wir, wenn jetzt Rio hier sitzen würde, der Anlass, warum er jetzt aufsteht, sozusagen, also ja, ist ja vielleicht, weil er Hunger hat oder weil er Emotionen hat, ich möchte das nicht essen. Und die müsste man ja zufallsgeneratorisch mäßig diesen Computer
eingeben. Geht.
Aber dann würde nicht das gleiche dabei rauskommen, wie das, was bei Rio rauskommt. Mhm. Dieser Antrieb, den kann ich dem Computer nicht eingeben. Mhm. Auch dieses Gefühl, es kommen ja nur die Symptome der Gefühle zustande, aber nicht die Gefühle an sich.
Man könnte darauf was sagen. Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt einfach mal Malavendra Puri dazu. Ich werde übersetzen, was er sagt. You understand where the discussion is at this moment,
yes,
right?
Yes, I understood most.
Yeah, from Chaitanya Chanda. Yeah. So you, the question which is now in the room is, just to be sure that it is has received there. We can program everything into a machine, either a computerized Rio or a computerized or this simulated events, the simulated bridge and what is happening there. And the question now is it actually the same exact thing which takes place in our reality? This is the question, and I want you to answer this. I will translate it to the audience, because we are very greedy to hear this point of the argument from you.
The computer simulated world is identical to the physical world if you can project a conscious being into the computer simulation.
Die durch Computer simulation entstandene Welt ist dann identisch mit der physischen Welt, wenn wir ein Bewusstsein dort hinein projizieren können.
That's the only missing element in the simulated world within the computer.
Das ist das Einzige, was in der simulierten Computerwelt fehlt.
So, yes, you're saying it's correct. You could, in principle, program a computer to do everything that any human being could do.
Prinzipiell kann man einen Computer so programmieren, dass er all das reproduziert oder all das macht, was auch ein Mensch macht.
And as you're saying, in the physical world, everything consists of small pieces, namely atoms.
Und wie du gesagt hast, in der physischen Welt besteht alles aus kleinsten Teilchen, nämlich Atomen.
It's exactly the same in the computer, except you have electric currents instead of atoms.
Ja, im Computer ist es gleich, da gibt es nicht Atome, sondern elektrische Ströme.
So if you can interface a conscious living entity into the simulated computer, it's the same as Krishna interfacing us into this body.
Wenn du, I think this line of thought you have to express a little bit more simple. I can translate it, but now you bring Krishna in the picture. But we are you remain with consciousness for a while.
Or to make it simpler.
Yeah, yeah.
See, when you hear this body speaking, actually, what's happening is the conscious self is the perceiver, and the body is just the machine.
Wenn du diesen Körper sprechen hörst oder wahrnehmen siehst, was dort passiert ist, dass das bewusste Selbst in Aktion ist, der, und what is the body doing?
Yeah, the body may be speaking.
Der Körper spricht vielleicht, aber das bewusste Selbst ist sich bewusst über das, is conscious about it.
Yeah, the conscious self is interfaced to the physical
body. Ach so, das bewusste Selbst ist mit dem physischen Körper verbunden.
And Krishna is actually the interface between the individual soul and the physical
yeah.
body.
Krishna ist das Interface zwischen der individuellen Seele und dem Körper.
So by using video cameras and a data glove, you can interface a conscious human being to identify with one of the actors in the simulated world.
Yeah. Indem man ein Informationshandschuh anzieht und Gläser aufsetzt, kann man dafür sorgen, dass der Mensch mit der, den Ereignissen in der simulierten Welt in einen Interface tritt. Also ich will das kurz, let me first shortly explain it. Wenn man da so fährt, wenn der Mensch da so fährt, in der, vor der Simulation fährt, steht, dann ist er mit einem Informationshandschuh und einem Brille ausgestattet, sodass er in diese Computerwirklichkeit rein kann und die auch steuern kann. Wenn er also mit seinen Handschuhen so macht, dann macht das Gefährt, das Auto in der simulierten Welt. So, nicht? Ja.
So, if we're driving the physical world over a bridge and the car goes over and our physical body dies, that's exactly the same if you're identifying with a person in a computer doing the same thing.
Ja. Wenn wir in der physischen Welt über eine Brücke fahren und die Brücke bricht zusammen und, die und das Auto fällt runter und die Person stirbt, ist das genau das, was in der physischen Wirklichkeit, in der physischen Welt geschieht mit unserem Auto und auch unserem physischen Körper.
And if it's a very good simulation, the person identifies totally with that person in the simulation and feels death actually the same as we would in this world.
Und wenn es eine perfekte Simulierung ist, ist die Person, die mit dem mit diesem Data, mit dem Informationshandschuh und diesen Brillen mit der Simulation verbunden ist, der der wird so sehr beeindruckt, dass er sich tatsächlich tot fühlt. Das ist genau das Gleiche, weil er so identifiziert ist. So. Ja, danke. Are you ready? No, no, you want to continue?
That's all right. Unless you, do you want me to? Or do you, I don't want to interrupt.
Yes, all right, yeah. I think I'm, yeah, I think it is all right for now. Was in den Verhalten, das kann imitiert werden durch diese elektrischen Ströme in der Computerwelt. Aber das bewusste Selbst, was in dem bewussten Selbst stattfindet, das kann nicht imitiert werden, denn das läuft nicht nach materiellen Gesetzen ab, wie zum Beispiel die Ströme und die Programme imitieren können. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was Hridayananda Maharaj einmal gegeben hat. Wenn wir jetzt theoretisch einen Fußball die Treppe runterfallen lassen, wenn er auf ist, wo man das Haus verlässt, ist nicht sicher, was geschehen wird. Ich glaube, das Beispiel ist, spricht für sich. Als eine bewusste Person ist alles drin. Geht sie tot, anyway, wollen wir lieber bei den Brahmacharis bleiben. Bei dir, Rio, ist es nicht sicher, was geschehen wird. Wirst du in diese Richtung gehen? Wirst du in diese Richtung gehen? Hast du es dir völlig anders überlegt? Willst du plötzlich unter Umständen schaukeln im Tempel oder so etwas tun? Nicht? Ich möchte den Punkt klarer machen. Ein Beispiel, was Sadaputta Prabhu benutzt, ist eine Fotozelle, die man mit einem Mechanik verbindet, sodass bei einer bestimmten Lichtintensität, der ein Sprachcomputer aktiviert wird, der sagt, ich sehe ein rotes Licht. Versteht ihr? Man tut die Fotozelle so aufbauen, es kommt dann irgendwann sagen wir mal, Sonnenuntergang, und er sagt, und das registriert, aha, das ist die Intensität, auf die er programmiert ist, um dann zu sagen, ich sehe einen Sonnenuntergang. Sunset, ein Sonnenuntergang, ist ein bisschen romantischer, vor allem nur rotes Licht. Nicht? So, damit ist das Verhalten eines Menschen imitiert bei einem Sonnenuntergang. Aber wir haben nicht alles, was in einem Menschen geschieht, damit beschrieben. Nämlich nicht das Bewusstsein. Der denkt zum Beispiel dann plötzlich, ist sich bewusst über den Sonnenuntergang. Der Computer ist sich nicht bewusst über den Sonnenuntergang. Versteht ihr? Da ist der entscheidende Punkt. In der simulierten Welt, die simulierte Welt ist also nur so lange identisch mit dem, was wir in dieser Wirklichkeit haben, solange wir ein bewusstes Wesen ankoppeln an die Welt durch dies, was ich da gesagt habe. Nun, wir alle, du, ich, Herr Doktor, das und leben in einer solchen Welt. Alles, was hier geschieht, geschieht nach materiellen Elementen, genauso wie in dieser Computerwelt, nach materiellen Naturgesetzen und Programmen. Wir nehmen nun an dieser materiellen Welt teil, genauso wie der Spieler, der in dieses Computerspiel reingeht und mit dem Auto herumgurkt in dem Computerspiel. Genauso wie in dem Computerspiel bestimmte Dinge feststehen, stehen auch in unserem Leben in dieser materiellen Welt bestimmte Dinge fest. Daran ist nichts zu ändern. Das ist durch das Karma bestimmt. Wir leiden jedoch und erfreuen uns ein Glück in dieser materiellen Welt aufgrund des falschen Egos. Seht mal, es gibt Spieler, wir hatten darüber gesprochen, die in einem Computerspiel teilnehmen und es gibt ja ganz einfach diese Autospiele, wo man sich vor so einen Computer stellt und dann da das Auto im Computer fährt. Menschen, wenn da Unfälle auf der Fernsehscheibe vorkommen, dann sind die zerstört, am Boden zerstört und brauchen psychologische Beratung. Nicht? Weil sie durch ihr Ego so damit identifiziert sind. Genau das Gleiche geschieht bei uns hier in unserer physischen Welt. Wir haben uns verloren in diese simulierte Welt, die nicht die wirkliche Welt ist. Und nehmen deswegen aufgrund des Glücks und Leids, aufgrund des falschen Egos, Glück und Leid wahr. Das bewusste Selbst, so heißt es, beeinflusst diese physische Wirklichkeit durch den feinstofflichen Körper und das wird ermöglicht durch den feinstofflichen Körper. Ich will das mal einen komplizierten Punkt machen, damit sich manche, die von euch hier sind, nicht langweilen. Denn das ist ja alles mehr oder weniger Kinderkram bisher gewesen. Wenn wir in unserem feinstofflichen Geist einen Wunsch entwickeln, das tritt fest, weil sich die ewige Seele mit dem Körper identifiziert. Da will Rio jetzt zum Biegen ein Simply Wonderful haben, auf Biegen und auf Brechen, wenn er aufsteht. Er wird also garantiert heute kein Essen. Aber jetzt im Beispiel. Nicht? Was geschieht dann? In dem Geist entwickelt sich dieser Desire und durch das feinste materielle, grobstoffliche Element, der Äther, wird das verstärkt. Dieser Impetus, der im Geist ankommt, wird verstärkt. Es ist ungefähr so, wie wenn du hier in das Wasserglas ein Steinchen hineingibst, dann bilden sich Wellen, die weiterreisen. So gibt der feinstoffliche Geist ein Impetus, die durch das ätherische Element weitergelenkt werden und von da dann in die grobstofflichen Dinge reingehen, bis hin zur Physiologie, also Nerven und diese elektrochemischen Dinge, die dann dafür sorgen, dass der grobstoffliche Körper in Gang setzt und sich den Simply Wonderful, das ist eine beliebte Süßigkeit im Bhakti-Yoga-Zentrum, einverleibt. Nicht? So ist die Mechanik. Das kann aber nur stattfinden, die bewusste Seele da ist, die mit dem Geist interrelliert durch die Hilfe der Überseele. Das ist, was Madhavendra Puri erklärt haben. Die Schaltstelle zwischen der spirituellen Energie und der subtilen materiellen Energie ist also die Überseele, die Supersoul. Krishna erklärt das in der Bhagavad Gita, das wird in der Katha Upanishad erklärt, seit unvordenklichen Zeiten erfülle ich die Wünsche der bewussten Seele. Gut, also jetzt ich wollte das so ein bisschen detailliert erklären. Ich weiß, dass das für manche nicht besonders interessant ist. Ich möchte jetzt das, was ich gesagt habe, auf eine leicht verdauliche Art und Weise mitnehmen, dass man weiß, was man mitnehmen kann aus dieser Präsentation. Wir sind also verbunden mit einer materiellen Welt. Ähnlich wie ein Mann mit einem Computerspiel, ein Mensch mit einem Computerspiel. Und durch die Kraft des falschen Egos sind wir identifiziert mit den Umständen, die sich in diesem Computerspiel ereignen, in dieser materiellen Welt ereignen. Doch wie Krishna uns mitteilt, ist diese Identifizierung kindisch und unheilbringend. Er sagt, der Weise klagt weder für die Lebenden noch die Toten. Das ist genauso wie wenn Raymond einen Menschen aus dem Spielsalon raustorkeln sieht, der völlig zerstört ist, weil er sich immer wieder nicht bewährt hat an der Spielmaschine. Der schlägt ihm auf die Schulter und sagt, nimm es nicht so ernst, Kumpel, dass die Unfälle, die du da gesehen hast, sind nur aufgrund elektrischen Stromes geschehen. Das hat nichts zu tun mit der Wirklichkeit. Traure nicht, sei ein Mann und komm ins Bhakti-Yoga-Zentrum. Nicht? Sagt auch der Spiritualist zu dem Menschen, der im materiellen Leben beschäftigt ist, du kümmere dich nicht um das Glück und Leid, was du da siehst in der materiellen Welt. Du siehst es nur aufgrund von falscher Identifizierung, aufgrund von Anhaftung. Werde ein spiritueller Mensch, verlass dieses unheilvolle Videospiel, in dem, wie Herr Dr. Das es uns gesagt hat, das Leid einprogrammiert ist. Sie sagten, das ist ein Gesetz der Natur, dass die Brücke kaputt geht, wie alles in der Wirklichkeit, in unserer Wirklichkeit auch, ist genau identisch. So, auf diese Art und Weise möchte ich euch in einer modernen Version das falsche Ego darstellen, nämlich diese Knoten im Herzen, Hridaya Granthis, der uns nicht erkennen lässt, dass wir uns nur in einer simulierten Welt befinden, einer materiellen Welt, die keinerlei Bedeutung hat. Auch im Krishna-Bewusstsein entwickeln mögen wir, ist dieser Punkt sehr hilfreich. Manche von uns haben noch Anhaftung. Es gibt Leute, die haben sogar noch Anhaftung zu Horrorfilmen, ist mir gerade eingekommen. Ja, es soll es geben. Es ist nicht verständlich für uns, aber das gibt es. Es gibt die komischen Anhaftungen, die im Geiste sind, aufgrund dieses falschen Egos, dieser falschen Identifizierung mit dem Körper. Es ist ein ernsthaftes Problem. Ich möchte auch sagen, manche von uns haben Anhaftung an Sexualität. Das kennt, glaube ich, jeder, diese Anhaftung. Nicht. Das ist auch falsches Ego. Wir sind nicht dieser Körper. Wir sitzen davor, vor dem Körper. Das ist ein Ding, was wir durch die Gegend steuern. Nicht? Aber diese Anhaftung, solange diese Anhaftung da sind, ist das falsche Ego noch nicht gelöst. Die falsche Identifizierung. Und ein Devoti muss über diese Dinge auch nachdenken. Ich will das jetzt nicht so abstrakt in dem Raum belasten. Ein Devoti muss über diese Dinge auch nachdenken und tatsächlich Loslösung kultivieren. Er muss das falsche Ego aufgeben. Nirmana Moha Chita Sangha Dosha heißt es. Die Geltungssucht und auch Vinivritta Kanama muss er sein. Frei von materiellen Wünschen. Das ist eine, also Geltungssucht hat auch viel mit dem falschen Ego zu tun. Das muss aufgegeben werden, um in die ewige spirituelle Welt zu kommen. Deswegen sehen wir die fortgeschrittene Vaishnavas keine Anhaftung mehr haben. Das ist für die so, die lassen das Videospiel einfach stehen. Aber wir wissen selber aus unserer Erfahrung, wenn wir ernst sind, wie schwer das ist, das Videospiel der materiellen Welt stehen zu lassen. Oh, was machen die Rolling Stones jetzt? Das wäre interessant. Ich war doch vorher auch da in diesen Sachen interessiert. Oh, was machen, was ist aus dieser Sache geworden? Wie ist es hiermit? Und so weiter und so fort. Der Devotis, die einzige, sagen wir mal, spirituelle Auseinandersetzung mit dieser Welt, für den Devotee ist, wenn er den Wunsch hat, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten und sich deswegen informiert in dieser Welt, um das zu tun. Aber was nicht nützlich ist zu der Verbreitung von Krishna-Bewusstsein, gibt er auf. Srila Rupa Goswami gibt uns ein interessantes Konzept, Prapancha Kataya Budhya. Kannst du Avinasanami sagen? Hari Samanda Vastuna, yes. Vastu heißt Substanz. Dann Mumukshubi Paritya. Was von der Matte, was von fünf Elementen aus erweitert ist. Sehr philosophisch. Pra heißt Erweiterung, Panch heißt fünf. Prapancha Kataya Budhya. Was erweitert ist von den fünf. Wer denkt Budhya? Wer denkt, dass das ist materiell? Und nicht die Beziehung zu Hari Sambandha, die Beziehung zum Herrn erkennt, dessen Loslösung ist falsch.
Sorry,
He who thinks that that which is expanded from five elements, that's the material, the gross material reality, is false and has to be given up, not seeing the relationship to Hari, Hari Sambandhu, his renunciation is false. Falgu. This is a very nice. Avinash Chandra Prabhu hat diesen Vers, glaube ich, zitiert in einem der Vorlesungen, oder? Ich habe den da noch von da noch in Erinnerung. So, sehr nicer Schlucker. Das ist aber auch, dass dieser Vers bildet die philosophische Grundlage dafür, warum wir nicht im Wald sind, warum wir mit dem Auto rumfahren, warum wir einen großen Tempel gerne wünschen, warum sich Gaurachandra eine Hose angezogen hat und nicht in Dodi ist, warum wir in einer Stadt wie Berlin leben. Wir wollen die Dinge, die es gibt, mit Krishna in Beziehung setzen. Aber wir sollten uns nicht täuschen, während wir mit diesen materiellen Dingen umgehen, sollten wir keine Entwicklung, keine Sachen entwickeln. Wir haben jetzt keine Anhaftung entwickelt. Wir haben jetzt ein Videostudio. Nicht, dass man dann mit der Welt der Kami-Videos in Kontakt kommt und sich da verliert. Wir haben ein Hörstudio. Nicht, dass wir Rock'n'Roll hören in dem Hörstudio. So wie das geschieht, sind wir in der materiellen Welt und nehmen teil an dem Videospiel. Und das ist sehr, das erfordert eine große Reife, während man Dinge, materielle Dinge in Krishnas Dienst stellt, nicht auf die Seite des Maya-Bewusstseins zu rutschen. Das ist Sannyas, die Bedeutung von Sannyas. Man Dinge benutzen kann, aber nicht angezogen wird. Das heißt, wirklich alles niederlegen, weil man die Haltung niedergelegt hat, zu genießen in dieser materiellen Welt. Prabhupada hat gesagt, jemand sollte nicht Sannyas annehmen, wenn er noch eine Unterschiede macht zwischen Frauen. Die ist hübsch und die ist nicht hübsch. Wenn er also noch auf das Videospiel reagiert, wie ein Mensch im materiellen Leben. Stattdessen soll der Devotee soll alle Dinge, als Prediger stellt er Dinge in Beziehung, er wird und so weiter und so fort. Er muss aber sehr, sehr vorsichtig sein. Nicht, dass dieser Schloka die philosophische Rechtfertigung für Dinge sind, die nicht zu rechtfertigen sind. Das ist also eine interessante Gedanke, der sich an diese an diese Sache anschließt. So, also, lasst uns zurückgehen zu dem Ausgangspunkt. Arjuna wollte nicht kämpfen. Arjuna sah seine Verwandten, er sah sozusagen die Atome, die seine Verwandten aufbauten. Arjuna war natürlich und wollte nicht kämpfen. Er war verdattert. Er war nicht in der Lage, etwas zu tun. Er wollte in den Wald gehen und sich dieser Situation nicht stellen. Krishna aber sagte für ihn, hier ist kein Zeitpunkt für Mayavadi-Dasein, Du bist ein Bhakta, tu, was ich dir sage und zieh in den Krieg. Und Arjuna tat das und wir wissen, er ist glorreich. Es war aber eine unglaublich harte Arbeit für ihn. Arjuna hat getötet. Wir können uns das nicht vorstellen, wie der getötet hat. Dagegen ist Saddam, also so wollen wir das nicht sagen, aber das Schlachtfeld von Kurukshetra war rein äußerlich gesehen horrible. Es sind Leute haben angefangen zu weinen, Krieger haben ihre Waffen fallen gelassen, wenn sie gesehen haben, wie Bhima gewütet hat auf dem Schlachtfeld. Als Bhima den, wie heißt dieser nochmal, Dushasan, nicht?
Duryodhan.
Nein, ja, der war auch da, aber Dushasan war einer der Brüder von Duryodhan. Dem hatte er versprochen, ihm bei lebendigem Bewusstsein, ohne Anästhesie also, den Brustkorb aufzureißen und das Herz rauszuholen und zu trinken. Und er ist da rein mit der Hand, ohne Waffe, unter die Knochen durch, hat es rausgerissen und getrunken. Das war da, was da gemacht wurde. Also es war nicht Kinderspiel. Das ist noch, glaube ich, noch nicht in einem Horror-Movie so dargestellt worden. Das ist einfach, das kann nämlich keiner sehen. Die Krieger, als die das sahen, die brachen zusammen, die waren moralisch am Boden. Das, die fürchteten sich, die dachten, der Todesgott ist losgegangen. So heavy war das. Die Schlacht war sehr, sehr heavy da. Wir sind, wie Avinash Chandra Prabhu uns unterwiesen hat, trotzdem interessiert am Schlachtfeld von Kurukshetra, weil Krishna da ist. Und diese Soldaten, sind zurück nach Hause, zurück zu Krishna gegangen, die da gefallen sind. Nicht? Weil die, durch die Berührung mit der höchsten Persönlichkeit Gottes war das sehr transzendental. Also ich hätte da nichts dagegen, wenn Bhima mir den Brustkorb aufreißen würde. Und ich gehe danach zurück zu Hause. Das wäre also meine Perfektion. Tut ein bisschen weh, aber dann ist es ausgestanden. Verliert relativ schnell das Bewusstsein, wenn sowas gemacht wird. So, anyway, das ist vielleicht nicht der geeignete Kommentar hier, weil Bhima das glaube ich nicht machen würde. Auch wenn man ihn bitten würde. So sei denn, wie es will. Arjuna hat diesen Kampf als Transzendentalist gekämpft. Er ist zu keinem Zeitpunkt angehaftet worden. Für einen Krieger bringt es Spaß zu kämpfen. Wisst ihr das? Der hat einen Sinn dafür. Aber Arjuna ist nicht angehaftet geworden, sondern hat das als Dienst für Krishna getan, die ganze Zeit in diesem veränderten Bewusstsein. So müssen auch wir verstehen, wenn wir in dieser Welt sind, sind wir als Diener von Krishna zu definieren, die wir Krishna in Liebe dienen und die mit dieser Welt nur zu tun haben im Dienste. Wenn wir uns daran erinnern, werden wir keine Anhaftung entwickeln, dann werden wir nicht in eine kleinbürgerliche Mentalität verfallen in dieser Welt und wir werden, wie soll ich mich ausdrücken, ein großer Transzendenter, wir werden beschützt werden von Krishna. Aber wenn wir Anhaftung entwickeln, werden wir Lektionen erleiden müssen. Krishna beschützt uns auch dann. Gut, Hare Krishna. Hiermit wollte ich enden. Dynamisch vorgetragen. Hoffentlich hat es euch erleuchtet und nicht erleuchtet, erhoben in eurem Bewusstsein. Hare Krishna. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Ja?
Ich soll mal fragen, wie kann man eigentlich mit solchen Wissen umgehen? Also, ich höre seit ungefähr anderthalb Jahren, ich bin nicht der Körper und die materielle Welt ist irgendwie philosophisch und so. Und ich verstehe das auf einer intellektuellen Ebene, kann ich das irgendwie verstehen und akzeptieren. Bloß, was ist halt der Unterschied dazu, wie ich das verwirkliche? Weil ich handle ja trotzdem was anderes. Ich meine, manchmal halt, ich glaube, man macht vielleicht sogar Fälle gegen, wo ich danach handle, aber normalerweise nicht. Normalerweise denke ich, wenn ich irgendwo gegenstoße, tut mir weh. Ja, das denke ich auch zum Beispiel. Wie kann man es einfach durch das Hören darüber, das Thema sehr leicht illusorisch ist, zum Beispiel verwirklichen? Oder?
Es kommt durch Läuterung, kommt die Verwirklichung. Wenn wir nicht geläutert sind, werden wir nicht auf dieser Ebene handeln können. Und das ist eine Sache der Zeit. Es kommt auch durch die Zufriedenheit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Um Krishna zufriedenzustellen, müssen wir aber unseren spirituellen Meister zufriedenstellen. Denn unser Dienst ist noch so mangelhaft. Wir sind noch so angehaftet. Wir sind noch so unreif, dass unser Dienst zu Krishna noch nicht rein ist. Unser Dienst erreicht aber Krishna, indem wir Krishna dienen durch die Guru Parampara. Wenn wir einen spirituellen Meister in der Guru Parampara hat, wird unser Dienst von dem jeweiligen Repräsentanten, also hier von Srila Prabhupada, ich spreche jetzt von mir, von Srila Prabhupada, akzeptiert. Und Prabhupada, der rein ist, gibt das, was von Bedeutung dabei ist, zu Krishna weiter. Und auf diese Weise wird Krishna zufriedengestellt und das Lebewesen ist da zufrieden. Nur dann kann man zufrieden werden. So, wenn wir unseren spirituellen Meister, der in der Parampara ist, zufriedenstellen, geht unser Dienst, hört unser Dienst ja nicht bei ihm auf, sondern wird sozusagen der reine Teil darin wird benutzt und geht zu Krishna. Und dann stellen wir Krishna zufrieden durch das, was wir tun, und dann ist so alles klar. Sozusagen. Ich habe dann sehr, sehr nice Punkt gesagt. Gehabt. Prabhupada hat gesagt, schon eben einmal, ich fühle mich nicht, Srila Prabhupada hat in seiner Demut geschrieben, ich fühle mich nicht qualifiziert, euren Dienst entgegenzunehmen. Aber für Krishna nehme ich diesen Dienst an, nicht für mich selbst. Das ist, weil wie der spirituelle Meister das weitergeht. Wir haben heute über diese Sache gesprochen mit unserem liebenswürdigen Gast, Herrn Dr. Das, über das Guru-Tattva in Verbindung mit dem Viceroy, Vizekönig würde man sagen. Das gab es in England, der gab in Indien, der vertrat die indische Krone und ihm wurden Steuern und Ehren gegeben wie dem König. Aber das kam natürlich das war eine Ehrbezeugung zur englischen Krone. Das ging dahin. So. Das ist ein. So, du fragst. Ich wollte also als ersten Punkt auf deine Antwort sagen: Du kannst zu der Ebene kommen, wenn du einen spirituellen Meister annimmst, ihn zufriedenstellst. Und ich meine, im Laufe, wenn das soweit ist, das ist jetzt noch. Wenn du durch die Zufriedenstellung Krishnas wirst Krishnas Mercy kriegen und dadurch dich vom falschen Ego lösen. Es ist nicht anders möglich. Selbst, also ohne die Barmherzigkeit Krishnas, ist es nicht möglich, das will ich sagen. Selbst große Yogis sind nicht frei vom falschen Ego. Und fallen dann wieder herunter in die materielle Welt. Selbst Vishwamitra Muni hatte schon alles erreicht. War schon Muni geworden. Der hatte eine gänzliche Persönlichkeitsumstrukturierung erfahren, um das modern zu sagen. Der war nicht mehr Kshatriya, der war Muni. Trotzdem wurde er angezogen zu der hübschen Menaka. Konnte sich nicht zu Wehr setzen, zeugte ein Kind, unehelich, total skandalös. Im Wald, wie ein Tier. Und so würde ich nicht sagen. Das ist schon sehr zivilisiert, höchstwahrscheinlich, yogimäßig halt. Nicht? Aber und verlor wieder alles, musste wieder von vorne anfangen auf der Leiter. Das passierte ihm ein paar Mal übrigens. Der war nachher so frustriert. Ich habe es jetzt gerade vom Prabhupada wieder gehört. dass er immer wieder so angehaftet wurde, dass er sagte, Schluss mit dieser Anhaftung an die privaten Teile an der Frau. Von jetzt ab sollen Kinder auf Bäume wachsen. Und durch seine yogische Kraft, da musste er wieder seine ganze Teshas rein investieren, seine ganze Kraft, die er durch ihn sagen hatte, geschah das tatsächlich, dass die Kinder von Bäumen wuchsen. Third phases in the universities. I'm saying, don't say quotes in the universities that Vishwamitra Muni made because of disgust, having fallen so often that he arranged that children grew from trees. They won't believe their eyes, their ears. Er war so fertig damit, mit diesem Thema, dass er wirklich zu solchen, ja, kann man gut verstehen, zu solchen Reaktionen da überging. Nicht? So, auf diese Weise möchte ich das schon beantworten. Die falsche Ego, diese Anhaftung ist sehr schwierig, Rio. Du musst durch den Prozess durch. Du musst purifiziert werden und du brauchst vor allen Dingen die Mercy von Krishna, die Barmherzigkeit Krishna. Alleine können wir unsere starken Feinde nicht besiegen. Wir brauchen Krishna. Das geht gar nicht. Ich bin absolute Barmherzigkeitsfälle. Ja, sind hierzu noch Fragen? Was die Devi weiß.
Okay, ja. Das ist eine Frage. Ich frage die Question der Intelligenz. Was die Intelligenz darum unterscheidet? Ich habe auch gelesen, wenn die Intelligenz sich nur um Sinnenbefriedigung, also halt dazu immer entscheidet, über Sinnenbefriedigung
halt, Entscheidungen zu treffen, das ist gut, das ist schlecht.
Das ist eigentlich eine tierische Intelligenz, die dann gar nicht mehr funktioniert. Also die Funktion nicht mehr.
Was ist da mit dem Geist, der kannst du das erklären, wie der Geist dann arbeitet und wie das ist, wenn der Transzendentalist seinen Geist ein bisschen unter Kontrolle hat? Oh ja, ja. Grundsätzlich möchte ich ein einfaches Beispiel geben. Während der Zeit du bitte nicht simply scrollst oder was immer. Dieses Beispiel kommt von Srila Harikeshwami und ist sehr gut, um uns ganz klar zu sagen, was nun was macht in unserem. Das Beispiel, was er gibt, ist ein Flughafen, in dem Flugzeuge landen und von dem aus Flugzeuge starten. Das Landen und Starten von Flugzeugen wird registriert auf einem Fernsehschirm. In der Flugüberwachung, das nennt sich die Flugüberwachung, und da gibt es einen Mann, der das genau im Auge behält und sagt, okay, hier auf dieser Piste kann jetzt niemand landen, weil gerade eine Condor nach Indien abhebt, zum Beispiel eine Boeing oder wie immer diese heißen, ja. So, jetzt soll die Analogie übersetzt werden. Unsere Sinne sind bestimmte Sinnesaktivitäten. Aktive Sinne, die wie Flugzeuge sind, die nach außen hingehen. Ich betone etwas. Und passive Sinne. Man nennt das aktive Sinne und wissenserwerbende Sinne. Zum Beispiel die Augen. Das sind so wie die Flugzeuge, die landen. Jetzt zum Beispiel habe ich auch nach hier geguckt und habe in meiner Wahrnehmung ist ein rotes Hemd gelandet. Ich bin mir da wahr geworden. Nicht? So, Shirt. So, das Ganze, was sich jetzt zuträgt in den Sinnen, wird vom Geist überwacht. Du kannst sagen, ich habe ein rotes Hemd jetzt gesehen. Oder wir gucken in die Tür, da rennt jemand rein. Oder Sebastian schläft ein. Das wird im Geist gesehen. Also tut er ja nicht, aber angenommen. Nicht? Wir sind, werden uns dann darüber bewusst. Das landet in der Bewusstsein. Nun, die Intelligenz wäre dieser diskriminierende Faktor, dieser Flugzeugüberwacher, der den der das beobachtet, der mit dem feinstofflichen Geist ja verbunden ist, ja auch ein feinstoffliches Element, und der dann sagt, okay, dieses kann jetzt nicht landen, dieses Flugzeug. Ich kann jetzt nicht dahinschauen, wie jemand durch die Tür kommt, denn dann kriege ich den Punkt nicht mit in der Vorlesung. Das war aber gerade trotzdem geguckt. Nicht? Das ist ein praktisches Beispiel. Nicht? Die Intelligenz sagt, nee, das mache ich jetzt nicht. So, solange die Intelligenz nicht Kraft genug hat, diese Dinge zu überwachen und zu diskriminieren, na, ich mache das jetzt nicht, oder ich erlaube jetzt nicht, zum Beispiel, dass der Mind dieses neidische Gefühl gegenüber so und so hegt, nicht? Ist diese Intelligenz nicht wirklich aktiv. Sagen wir, ist die spirituelle Intelligenz nicht aktiv? Die materielle Intelligenz kann natürlich für materielles Leben, aber die spirituelle Intelligenz, die soll ja erweckt werden. Die soll ja hervorgekommen werden durch das Chanten und so weiter, durch unser spirituelles Leben. Die Intelligenz, wir müssen das, Krishna nennt das ganze Buddhi-Yoga, was wir machen. Die Intelligenz muss eingeschaltet werden, und zwar die Intelligenz muss das Programm haben, was ist wichtig für mein spirituelles Leben. Wir müssen strikt unterscheiden, jeden Tag, wo fängt die materielle Energie an, was ist materiell in meinem Handeln jetzt, oder was ist spirituell. Wenn man das macht, wird man das Leben total anders sehen. Das ist ein bisschen Erkenntnisse, viele Erkenntnisse kommen an dann. Wir müssen unterscheiden und uns entscheiden für die spirituelle Energie und nicht die materielle Energie. Aber das war jetzt mit der Intelligenz. Ich wollte aber noch einen zweiten Punkt haben. Da war noch ein zweiter Teil in deiner Frage.
Ja, was der Geist dann tut in den beiden Fällen, wenn die Intelligenz eben kontrolliert und wenn sie halt immer nur nach Sinnbefriedigung
ausschaut. Dass der Geist, die Intelligenz geht durch den Geist. Guck mal, das ist so eine Schaltstelle. Hier sind die Sinne, Sinneswahrnehmung, die kommen in den Geist und die Intelligenz beobachtet den Geist, was da drin ist.
Und kann es auch sein, dass der Geist, wenn die Intelligenz
die kann sich
der Geist dann das Kommando bekommt?
Natürlich. Das ist, was meistens passiert. Und der Geist, dem geht das, der ist ein mieser Kerl. Nicht? Der hat keine große Entscheidungskraft. Der funktioniert auf einem Prinzip, Sankalpa und Vikalpa, annehmen und ablehnen. Und zwar auf der Grundlage, er nimmt das an, was angenehm ist, und tut das ablehnen, was unangenehm ist. Nur die Intelligenz kann sagen, hey, du hast da was angenommen, was dir angenehm erscheint. Aber das ist höchst erschreckend. Das muss von der Intelligenz kommen. So, wenn die Intelligenz wie ein schwacher, hustenkranker Patient da liegt, dann ist man auf der mentalen Ebene. Nicht? Und da gibt es nur orientierungslos. Nicht? Das ist eine interessante schön, dass ihr euch dafür interessiert, für diese Dinge. Da war aber noch ein anderer Punkt, und den habe ich jetzt. Oh ja! Die Funktion der Intelligenz und der und des Geistes sind dann spirituell, wenn sie auf der Grundlage von Vishuddha Sattva gemacht werden. All unsere Entscheidungen, die jetzt stattfinden, werden entweder auf der Grundlage der Raja, Tama oder Sattva Gun und ihren unendlichen Variationen gemacht. Der Spiritualismus, in anderen Worten, hat auch eine Intelligenz und hat auch einen Geist, Aber die Grundlage davon sind nicht der Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur, sondern die Vishuddhasattva. Dieser Punkt wird herausgearbeitet von Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur und an dem hat auch Shiva Goswami gearbeitet. Das ist, wenn wir uns, das ist für Menschen, für Devotees, die Vorträge geben in akademischen Kreisen, sehr wichtig, dieser Unterschied, weil es geht hier um die alte Frage, die Authentizität, kriege ich jetzt nicht mehr, die Authentizität einer spirituellen Erfahrung. Sie ist dann authentisch, wenn sie nicht innerhalb der Modes stattfindet, der Erscheinungsweisen der Natur, sondern auf der Vishuddhasattva. Das ist jetzt, für manche ist das ein philosophischer Leckerbissen, aber wenn man sich da nicht so befasst hat. Aber das ist absolut, diese Aussage ist Gold wert. Muss man einfach wissen, wenn man sich mit diesen Sachen auseinandersetzt. Das change denn, das wandelt dann.
Maharaj, Intelligenz sind die Summe der Erfahrungen, die wir in vielen Leben angeeignet haben. Und mit dieser Intelligenz, materielle Intelligenz, Summe der Sum Total of the Experience, die wir mitbringen, die werden gestört durch schlechtes Gerät, wie wir haben, mit diesen sogenannten Spürelemente, Sensors, wir haben, die stören uns kommen nicht. Nun habe ich das Gefühl, dass wir Vaishnavas versuchen, durch Chanten durchzubrechen und zu dieser Intelligenz zu kommen. Das ist Krishnas Intelligenz.
Spirituelle Intelligenz.
Dass wir Krishna erkennen. Das ist ein Versuch. Es gelingt bei vielen nicht, weil man versucht, auf diese Intelligenz zu kommen. Und die chanten wir, we get tuned in to Krishna. That's what we are trying to do. Because people sometimes laugh at us, what are they doing silly, they are dancing and so crazy. But here is some science in it. We are trying, living in the material world, to transplant an intelligence which we still do not have. But we are trying to get this experience through this. So this is ein Versuch, um eine spirituelle Intelligenz zu kommen.
Ja, ich möchte darauf antworten. Ich werde, Herr Doktor, das sehr interessanten Punkt für die nicht Englisch sprechen, noch kurz übertragen. Die Vaishnavas machen mit dem Chant einen Versuch, Krishnas Intelligenz zu kontaktieren, die wir ja jetzt noch nicht haben, weil wir haben nicht Krishnas Erfahrung. So, ich möchte dazu sagen, dass der Ansatz von diesem Punkt von Herrn Doktor ein sehr richtiger ist. Vaishnavas haben in den vergangenen Zeiten nur gechantet. Die haben 150 Runden gechantet. Jetzt ist ein Vaishnava, der gerade am Sterben ist in Vrindavan, also nicht am Sterben ist, der sich vorbereitet auf seinen Tod, hat alles fallen gelassen. Er ist ein Gottbruder von Srila Prabhupada, der chantet jetzt nur noch Japa, Hare Krishna, Hare Krishna. Er ist der Tempelpräsident lange gewesen für einen Tempel, chantet jetzt nur. Ich kann ihn besuchen, ist ein sehr nicer Vaishnava, der sich über Besuch auch freut. So, das ist eine Sache, da werden wir geläutert von den Störungen in unserer materiellen Intelligenz, die Anattas, die unerwünschten Angewohnheiten, die sich auch in unerwünschten Gedanken gerade befinden, gehen weg. Herr Doktor, das sagt, impliziert in seiner Sache, dass er sagt, das ist ein schwieriger Pfad, denn manche schaffen es nicht, auf die Ebene zu kommen, wo sie mit Krishnas Intelligenz verbunden sind. Ich möchte dem jetzt eine Response geben, ich möchte darauf antworten. Actually, die Art und Weise, wie die Vaishnavas intelligent sind, ist die folgende Unterweisung Krishnas in der Bhagavad Gita. Sehen, wenn wir etwas nicht wissen, dann müssen wir lernen von einem, der weiß. Wir brauchen nicht die Erfahrung zu machen. Wenn ich zum Beispiel nichts über Makeln weiß, dann frage ich einen Makler und befolge das, was er sagt. Und dadurch handle ich richtig. So muss ein Devotee auf die Ebene kommen, wo er Unterweisungen befolgt. Das ist eines der Gründe, weswegen wir einen spirituellen Meister annehmen. Wir sagen, wir haben nicht die Erfahrung, wir wissen nicht, sag du mir, was zu tun ist. Er gibt uns Unterweisung und die befolgen wir dann. Und in der Befolgung der Unterweisung geschieht etwas. Prabhupada hat das gesagt, wenn ein Lehrling, ein Electrical Engineer befragt, wie kann ich das und das erwirken, dann sagt der Electrical Engineer, bitte dreh diese Schraube um und dann jene und dann wird ein Kontakt hergestellt werden. Er mag nicht genau das noch nicht genau verstehen, aber die Wirkung ist da, der Kontakt ist hergestellt, wenn er das tut, wenn er befolgt. Deswegen sagt Lord Brahma, Krishnas Unterweisung sind wie ein Umbrella, ein Schirm, der uns hindert, uns zu verstricken ins materielle Dasein. Indem wir unter diesem Schirm der Unterweisung, Entschuldigung, sind, werden wir nicht verstrickt werden ins Material Existence. So, das ist eine Antwort. Durch das Chanten des heiligen Namens wird der Spiegel unseres Geistes geläutert. Chetodar Panamajanam. Und das Feuer des materiellen Daseins wird ausgelöscht. Und Wissen kommt ganz von alleine. Es braucht nicht erfahren zu werden. Krishna sagt, das Chanten ist die Mutter des Wissens. Wir sehen in dem Vorgang des Krishna-Bewusstseins, dass Menschen, die nicht besonders intelligent sind nach materiellen Gesichtspunkten, spielt ein Professor an die Wandecke argumentieren können, weil sie folgen der Argumentation Krishnas. Und wir sehen auch, wie die Devotees, die ein Verständnis kriegen, was sehr hoch und sehr philosophisch ist. Ich kann da über einen Devotee sprechen in Jugoslawien. Wir saßen, der einige Erfahrungen machte, weil er in einen Schwierigkeiten hatte auf dem spirituellen Weg. Und wir fuhren und wir diskutierten im Wagen über den spirituellen Geist und den materiellen Geist. Und sagte er so eine gute Definition vom materiellen Geist, die so viele philosophische Konzepte beinhaltet, die man wissen musste, aber diese Heavy Shankya Philosophie, die also nichts für Kinder, die wirklich, das, als er das sagte, woher weißt du das, wo hast du das gelesen? Und dann sagt er, du, das weiß ich, das habe ich jetzt erfahren. Und ich habe dann gedacht, weil ich mich als Lecturer musste ich dazu jetzt was antworten. Ich habe gesagt, ich kann darauf jetzt nicht antworten, ich muss studieren im Bhagavatam und sehen, was ich darauf antworten kann. Später habe ich das dann studiert, seine Antwort. Und das war so viel Wissen in der Antwort, das stimmte. Krishna hat ihm das offenbart, das hatte er gekriegt. Krishna hat ihm das offenbart. So hat auch jeder Vaishnava, Herr Doktor, das bestimmtes Wissen, was er sich nicht akademisch zugelegt hat. Wichtiges Wissen, was Krishna ihm offenbart hat. Zum Beispiel die Vaishnavas, die Sie hier sehen, die wissen, dass materielles Leben leidvoll ist und die wollen es nicht. Das ist ein sehr hohes Wissen. Den brauchen wir nicht, dies hier zu erklären, dieses Bild, was ich nachher zeigen werde, mit diesen Simulated Worlds. Die wissen das, die haben die Schlussfolgerung drin. Und sie haben es nicht erfahren, es ist ihnen gegeben worden. Vasudeva Bhagavati heißt es, in diesem Schlucker, durch das hingebungsvolle Dienst werden von selber Wissen und Loslösung gegeben. Diese Dinge. Deswegen muss man verstehen, hingebungsvoller Dienst ist ein wichtiger Schlüssel, durch den man Wissen und Loslösung entwickelt. Man braucht also nicht alles zu erfahren. Diesen Punkt hat Prabhupada mehrmals, ich spreche da so intensiv so darauf zu, weil in dem Buch Spiritual Dialectism, haben Sie das?
Ja, das habe ich.
Ja. da kann man diesen Punkt oft vertiefen. Da sagen die Philosophen, man muss immer alles erst erfahren und so weiter und so fort. Und Prabhupada sagt, man kann gar nicht all diese Dinge erfahren. Man muss hören von einem echten
Spiritus. Ja, aber da kommen Sie auf den Punkt zwischen Gyan und Begyan. Das ist ein Wissen, das ich durch Erfahrung selber erlebt habe. Ja. Und ein Wissen,
was ich nur theoretisch kann.
Was ich einfach weiß, durch Lesen, durch Hörensagen,
Da haben Sie recht. Wenn wir hören von Krishna, dann bleibt dieses Wissen nicht theoretisch, sondern wir handeln ja danach und dann wird es verwirklicht. Das ist genauso wie wenn man ein Kochrezept kriegt. Wenn man denn danach kocht, dann merkt man, ja, es schmeckt gut. Simply wonderful, das hat man dann verwirklicht. Das ist dann drin, sozusagen, in der Erfahrung. Ja, es sind alles interessante. Gut, wir werden hier zu einem Ende kommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Krishna.